Du kennst den Herrn Jesus als deinem Herrn. Du bist gerettet. Und dann weißt du, du sollst, ja, Gottes Wort lesen und davon lernen. Und dass du den Tag richtig startest. Dann du liest deine Bibel, du betest, gute Zeit mit dem Herrn. Er spricht mit dir, du mit ihm. Dann stehst du auf und kommt vielleicht deine Frau oder dein Mann, je nachdem, im Wohnzimmer, sagt was. Und von einer Sekunde zu der nächsten regst du dich auf. Und merkst, ja, habe ich gerade wieder gesündigt. Ich will nicht, dass du die Hand aufmachst, aber wer von euch ist das so erfahren? Hast du das erfahren? Ich schon. Vielleicht, danke. Vielleicht war es ein Kind, vielleicht war es meine Frau, vielleicht war es eine Nachricht, keine Ahnung. Einmal bist du aufgeregt. Was war das Problem? War das das Wort Gottes? War das das Gebet? Funktioniert das nicht? Ich möchte heute Morgen uns damit beschäftigen, warum wir so strauchen, warum wir so kämpfen oder versagen, wenn wir Jesus haben. Ich möchte Galater 2 wieder aufschlagen, Galaterbrief von dem zweiten Kapitel. Wir werden schon ein bisschen wiederholen, was wir letzte Woche betrachtet haben, weil wir mitten in der Predigt sind. Und ganz kurz, ich möchte das vorlesen, Galater 2, also 17 bis 21. Er sagte davor, dass wir nicht durch Gesetzeswerke gerechtfertigt werden können, das Gesetz nicht uns retten kann oder gerechtfertigen kann oder gerecht vor Gott machen kann. Wenn aber auch, Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Im Kurzen, wenn alles durch Glauben stattfindet, ist es nicht so, dass ich einfach als schlimmer Sünder leben darf oder leben will. Im Gegenteil, wenn ich von dem Gesetz leben versuche, wenn ich versuche, durch gute Werke Gott gerechtfertigt zu werden, dann bin ich ein Übertreter, weil ich was aufbaue, was zerstört ist. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Und so haben wir gelernt, deine guten Werke werden und können dich nicht retten. Zweitens, der Versuch, Gerechtigkeit durch gute Werke zu erlangen, ist Sünde, ist falsch. Weil du dann dem ganzen Gesetz folgen musst und du versuchst in deinem Fleisch Gott gerecht darzustellen. Und dann ist die Antwort und der Grund, warum oder wie wir überhaupt gerechtfertigt werden können und was Gott durch den Glauben getan hat, das dritte Teil, Verse 19 bis 21. Und zwar ist es nicht, dass du Jesus zu deinem Leben hinzufügst und dann hast du Jesus und du hast seine Gerechtigkeit, sondern du musst ein ganz neuer Mensch werden. Es ist das, wenn eine meiner Kinder, oder sage ich mal, ich gehe mit meinem Beispiel als Kind, wenn ich im Bach so gespielt habe, unten im Wald, da unten gab es einen schönen Bach und das war unser Spielplatz. Und ich war voll im Matsch, die Hosen, die, das Hemd, alles war voller Matsch. Und du hast Sünde, aber du kannst nicht irgendwie dieses Matsch wegmachen und die gleiche Person bleiben. Was mit Sünde so ist, du bist so durchgeseucht mit Sünde, dass du eigentlich sterben musst. Es klingt da radikal. Aber deswegen sagte er, du brauchst eine neue Identität. Du brauchst ein ganz neuer Mensch zu werden. Nicht nur eine Religion eintreten oder sowas. Deswegen sagte er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebt der alte Paulus, der nach Gesetzeswerken gelebt hat. Sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Du hast einige Tatsachen hier. Erste Tatsache, deine neue Identität in Jesus, du bist tatsächlich gestorben. Du bist tatsächlich gestorben. Das ist notwendig. Weil du Sünder bist, musst du tatsächlich sterben. Und zwar mit Jesus gekreuzigt. Jesus ist ein für alle Mal gestorben. Und wenn du an ihm glaubst, es ist nicht nur, dass es eine Handlung stattfindet von außen, sondern du bist mit Jesus vereint und gekreuzigt und begraben. Und der alte Mensch ist nicht mehr. Du bist tatsächlich gestorben. Aber du bleibst nicht im Grab, genau wie Jesus tatsächlich auferstanden ist, bist du mit ihm auferstanden. Du bist tatsächlich lebendig. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus ist auferstanden und du auch mit ihm. Nun, diese Tatsachen, sie sind Tatsachen, sie sind wahr. Aber wenn du morgen früh nach der stillen Zeit dich aufregst, denkst du, ja, so eine Tatsache. Und dann habe ich gesündigt. Der alte Ich irgendwie hat noch Anspruch über meinem Leben, oder? Wir haben ein Beispiel von einem Gorilla. Das ist tatsächlich der Gorilla, der das erlebt hat. Harumba heißt er, glaube ich. Er war eigentlich im Tiergarten in Cincinnati. Okay, wenn du einen Gorilla gesehen hast, ich glaube in Nürnberg gibt es einen. Wenn du den siehst, okay, du merkst, sie sind größer als wir. Okay, also sie sind wirklich groß. Er ist nicht dein Opa. Okay, er ist ein Tier. Sie haben ganz putzige, manchmal menschenähnliche Gäste und so. Aber keine Sorgen, ist nicht dein Opa. Und sie sind sehr groß und lebendig, sehr stark. Okay? Und dieser Junge ist in den Käfig reingefallen. Dreijähriges Kind. Er ist durch die Gebüsche gekrabbelt und ist dann rein in die Grube gefallen. Und die Tiergartenwärter haben die anderen zwei Grille gerufen. Raus. Und sie haben gehorcht. Und der eine Grill war nur gierig und hat das Kind angepackt. Und du siehst ihn da, er packt ihn an und hat ihn eigentlich ins Wasser gezogen. Und die Grille dann mussten, die konnten ihn nicht betäuben, weil die wussten nicht, was er tun würde. Sie mussten ihn sofort töten. Und das war schon schade, aber um des Kindes willen war das notwendig. Und Harumba ist gestorben, getötet, das Kind, aber gerettet. Nun, dieses Beispiel ist so wie dein alter Mensch. Genau. Und der alte Mensch ist tot. Ist mit Jesus gekreuzigt. Und manchmal brüllt der Gorilla, als ob es noch Anspruch über dein Leben hat, so wie nach der stillen Zeit. Und du denkst, jetzt muss ich mich aufregen. Jetzt muss ich was machen. Und das ist der alte Mensch, der hochkommt. Er versucht, dich anzupacken und runterzuziehen. Aber diese Gorilla hat keine Macht über dich mehr. du bist mit Jesus gekreuzigt. Du bist dem Gesetz, und das war das Problem in Galater, dass die Gemeinden haben gesagt, naja, wir müssen das Gesetz folgen, um Gott gerechtfertigt zu werden. Wir müssen diese Gerechtigkeit erfüllen und Beschneidung auch machen, damit wir gute Christen sind. Und Paulus sagt, nein, wir sind dem Gesetz gestorben. Und das Gesetz darf nicht mehr sagen, hey, du musst das und das machen, um gerecht vor Gott zu werden. Sondern du bist neu in Christus. Das ist die wunderbare Wahrheit. Was Paulus hier sagt, das ist das Geheimnis für den Glauben. Und die Frage ist, wir sind neu in Christus. Aber wenn ich mich wieder aufrege, warum ist das? Und ich möchte kurz, bevor wir das betrachten, ein paar praktische Punkte, auch von dem Galaterbrief selber, möchte ich kurz betrachten, was wir in Jesus sind, deine Identität in Jesus, was es bedeutet, unter anderem. Erstens, deine Identität bedeutet, du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Du bist neu in Christus. Deswegen sagt 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Tatsachen. Du bist neu in Christus. Aber zweitens, du hast dann einen neuen Lebenssinn. Du hast vorher nur für dich gelebt, nur an deine Sachen gedacht. Jetzt hast du einen neuen Lebenssinn. Du lebst für jemanden anderes. Deswegen sagt Jesus bei der Einladung, ihm nachzufolgen, wer sein Leben verlieren wird, wird es finden. Das heißt, dass wir sagen, ich bin bereit, mein Leben in den Tod gehen zu lassen, dann finde ich mein Leben. Das ist der Sinn des Lebens und das ist für Jesus. Du hast auch in deine neue Identität in Jesus, du dienst einen neuen Herrn, und zwar Jesus selber. Wir haben das in Römer 6 eigentlich auch gelesen, aber ein anderer Vers in Römer 7 sagt, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, was wir auch in Galater gesehen haben, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Wir wurden gerettet, um zu dienen. Und wir dienen einem neuen Herrn. Das ist die Freiheit, ist, dass wir einem neuen Herrn dienen. Deswegen sagt in Matthäus 6, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder den einen oder den anderen. Jeder dient einem Herrn. Welchen dienst du? Deine Identität in Jesus bedeutet, du dienst dem Herrn Jesus jetzt, nicht dich selbst und nicht durch das Gesetz erfüllen und durch deine eigenen fleischlichen Bemühungen. Du dienst einem neuen Herrn, du bekommst eine übernatürliche Kraft, und zwar die Kraft Jesu, weil er sagt dir, er in dir lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Du bist neu in Christus. Dein alter Mensch ist nicht mehr. Und Jesus lebt in dir. Eine übernatürliche, ewig endlose Kraft haben wir in ihm. Die Auferstehungskraft, für ihn zu leben. Und wir haben eine klare Führung für unser Leben. Nach dem Geist wandeln. Das ist auch ein großes Thema im Galaterbrief. Der Geist, Fleisch gegen den Geist. Das werden wir auch nächste Woche betrachten. Nun schau dir an, was du in Jesus hast, deine Identität in Jesus und was das bedeutet. Wieso dann versagen wir immer wieder, wenn diese Tatsachen da sind? Und ich möchte dann schauen, erstens, was in dieser Stelle, worum es hauptsächlich geht und auch, was im Mittelpunkt auch hier zu finden, nicht was nur im Mittelpunkt, sondern auch, was zweitens zu sehen ist. Erstens, merken hier, bevor ich den ersten Punkt eigentlich anschaue, eigentlich geht es hier in Verse 17 bis 21 um ein Thema. Vers 17 sagt ja, wer aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen. Schauen die Verse davor, in Vers 15 und 16 geht um Gerechtfertigung. Das heißt, dass der Zorn Gottes nicht über mich steht, dass ich vor Gott gerecht bin, dass alle seine Gerechtigkeit mir, mein Leben zugerechnet ist durch den Glauben. Es geht um Gerechtfertigung. Schau wieder später in dem Verse, in Vers 21. Er sagt, ich mache die Gnade Gottes nicht nur gültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Es geht hier darum, mich vor Gott gerecht zu fertigen. Dass ich dann, als, sagen wir mal, wenn wir an Kinder denken, meine Kinder, dass ich was mache, um meine Kinder zu werden. Oder damit ich sage, ja, du bist mein Kind. Und so haben diese durch Beschneidung versucht, quasi Gottes Kinder zu werden, gerecht zu werden durch die Werke. Und Paulus dann spricht das genau an, diesem Stand, was wir in Jesus sind. Aber dann schau in Vers 20, genau an in Vers 19, eigentlich Vers 20, wo er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Er spricht hier von seinem Leben oder Lebenswandel mit dem Herrn. Das heißt, gerechtfertigt in Jesus und wie er weiter mit ihm lebt, im alltäglichen Leben. Und das müssen wir verstehen. Warum strauchen wir oft als Christen? Und erstens möchte ich sagen, und zu ermutigen, eigentlich dein Kampf ist normal. Jeder Christ steht in diesem Kampf. Jeder. Paulus auch. Römer 7 kann man das sehen. Und so ist es folgendes. Das Leben als Christ ist herausfordernd. Gott sagt nicht, dass das Leben mit dem Herrn dann einfach sein wird. Nun, vielleicht kommt das erst entmutigend vor, aber wir müssen die Wahrheit einfach betrachten. Es sieht so aus, Paulus oder Jesus, wenn er die Jünger betrachtet oder begegnet hat, zwei Männer, die am See Genezareth gestanden haben, die ihre Netze dann geflickt haben, kam Jesus auf denen zu und sagt, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Kommt mir nach. Das Leben als Christ ist etwas Fortschrittendes, etwas bewegend, etwas, das vom Anfang an, es hat einen Anfang, aber du folgst dem Herrn nach. Wir sehen ein alttestamentliches Beispiel, wie wir von Stefan gehört haben, bei einer Gebetszeit. David, was hat er getan? Er hat den Herrn gefragt. Das war dem Herrn zu folgen. Das nennen wir Nachfolge. Der Wandlung, Lebens, der Wandeln mit dem Herrn. Und Jesus hat vom Anfang an nie gesagt, dass es einfach wäre. Sondern es ist, in andere Worte, zum Beispiel in Hebräer 12, ist es erwähnt als ein Wettlauf. Er sagte, deshalb lasst nun auch so uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, die das schon gemacht haben, die das hinter denen haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Das heißt, wenn du morgen früh merkst, Mann, ach, Paulus oder der Autor von Hebräer hat gesagt, es ist ein Wettlauf. Und es ist manchmal menschlich gesehen schwer. Jesus hat nicht uns davon geschont. Er sagt in Johannes 15, Vers 20. Vielleicht wollen wir es anschauen. Wir sitzen hier an der Stelle. So einfach schauen, was Jesus selber seine Jünger sagt, die ja, zwei Jahre in der Jüngerschaft waren mit Jesus. Und Jesus sagt, Johannes 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Jesus spricht hier nicht von einem Pessimismus. Na, es wird schwer, Leute. Sondern er sagt einfach, okay, wenn ihr mir nachfolgt, ihr werdet auch verfolgt werden. Es werden Versuchungen kommen. Habt ihr irgendwann mal der Pilgerreise gelesen von John Bunyan? Es ist wirklich ein geniales Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist nicht die Bibel. Aber man sieht schon viele Parallelen zu unserem geistlichen Leben. Und die Tatsache ist, es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt schwierige Zeiten, wie Familie Bayer gerade durchmacht, wie Albert gerade durchmacht. Es gibt die stille Zeit und nach der stille Zeit, wenn wir dann versagen. Das ist Tatsache, dass es ein Kampf ist. Aber dass wir nicht da bleiben, Galater 6, es gibt andere Stellen, auch im Galaterbrief, wo Paulus davon redet. Das christliche Leben ist anspruchsvoll, aber die Frage ist, wie werde ich mit diesen Ansprüchen umgehen? Das ist der Unterschied. Okay? Wir alle haben das. Du, denk nicht, dass du irgendwie falsch liegst, dass das für dich schwierig ist. Es ist für jeden ein Kampf. Paulus hat gesagt, was ich tun will, tue ich nicht. Okay? Also das ist ein geistlicher Kampf, der in uns stattfindet, weil wir nicht zugeben wollten, Jesus dem unser Leben ganz zu geben. Aber wie gehen wir dann mit diesem Kampf um? Das ist dann der zweite Punkt. Was ist es, was wir brauchen, mit dieser Herausforderung umgehen? Das ist dann eine Unterscheidung. Da trennen sich dann mal die Geister oder das trennen sich dann, wie wir rauskommen. Aber Paulus, schau genau an wieder, Galater 2,20. Ich versuche mal so schnell wie viel wie möglich in dieser Stelle zu bleiben. Wo er sagte, nicht mehr lebe ich, sondern was ich aber jetzt im Fleisch lebe, sagte er, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Der einzige Weg zum Sieg ist, dass wir durch den Glauben auch leben. Dass wir durch den Glauben leben. Wenn wir an einen Wettlauf denken, denken wir sofort, wenn ich heute einen Wettlauf machen muss, dann muss ich mich zusammenreißen und es machen, okay? Okay, das ist menschlich gesehen. Aber was Jesus sagt, oder Paulus, oder der Autor vom Hebräer gesagt hat, ist ein Wettlauf, aber wir machen diesen Wettlauf, weil wir als Jesus schauen. Wir leben im Glauben. Und der Grund, warum wir straucheln, warum wir versagen, ist, weil wir nicht wirklich glauben in dem Moment. Wir nehmen Jesus nicht bei seinem Wort. Nun, das kurz zu betrachten, was der wahre Glauben ist. Vielleicht sollen wir kurz in den Hebräerbrief schauen. Hebräer 11. Hebräer 11. Dass wir glauben, dass wir diese Tatsachen glauben, dass ich in Jesus dem alten Mensch tot bin, dass ich lebendig bin, dass ich neu in Jesus bin. Er sagt in Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, eine Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, dass wir tatsächlich überzeugt sind, dass etwas wahr ist. Es ist nicht theoretisch, was zu kennen und zu glauben, ja, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Sondern es ist ein Glaube, der so überzeugt ist, dass man sagt, ja, und weil es stimmt, folge ich ihm nach. Der Glaube, was sagt Jakobusbrief? Der Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn ich sage, dass ich was glaube, aber nicht das tue, was ich höre, dann glaube ich nicht wirklich. So fehlt oft dem Glauben. Wir sagen, ja, ich weiß, der alte Mensch ist tot, aber ich muss das hier erledigen, selber. Was machen wir? Wir gehen zurück zu dem Fleisch. Wir suchen das selber zu erledigen. Den Glauben, wir leben im Glauben. So oft ist unser Glauben dann falsch gesetzt. Wir denken, oh, ich habe mich aufgeregt. Ja, ich habe nicht genug geschlafen. Dann muss ich einfach das machen, dann wird es erledigt. Statt zu sagen, hey, hab gesündigt. Und Gott den Recht zugeben. Der Glaube ist falsch gesetzt. Wir vertrauen auf unserem Fleisch. Und denken, okay, ich werde das selber erledigen können. Ich mache es durch menschlichen Mitteln. Und wir glauben nicht an Jesus selber. Und ich möchte dann kurz betrachten, er sagte hier, wir glauben, lebe ich im Glauben, zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Ich glaube an den Sohn Gottes. Das war Paulus Geheimnis. Glaube an den Sohn Gottes. So lass uns kurz betrachten, wer, an wem wir glauben. An wem glaubst du wirklich, wenn du dich aufregst, wenn du sündigst? Und wenn du sagst, ich bin neu in Christus, eigentlich, wer wohnt in dir? Ein paar Punkte dazu. Jesus. Jesus ist der ewige Sohn, der Sohn Gottes. Du glaubst an den Sohn Gottes, der ewige Sohn, von Ewigkeit her. Er wohnt in dir. Zweitens, Jesus ist Herr über deinem Leben. Er jetzt bestimmt jetzt, wie dein Leben läuft. Du bist nicht mehr dein eigenen Herr. Das ist diese Freiheit. Er ist jetzt Mittelpunkt dein Leben. Er liebt dich, sagt er an dieser Stelle, mit einer selbstopfernden Liebe. Ich lebe ich im Glauben, zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er liebt dich. Und dieser Jesus ist Person. Er lebt. Er lebt. Du sagst, ja, ich weiß, er lebt. Ja, und er hat einen persönlichen, perfekten Willen für dein Leben. Und dieser ist der, der in dich lebt. Glaubst du wirklich, dass du in Jesus lebst? Und glaubst du wirklich, dass diesem dein Herr ist nicht nur dein Retter, sondern dein Herr. Das heißt, Jesus können wir entweder ganz nehmen oder gar nicht. Wir können nicht nur einen Teil von Jesus nehmen, einen anderen Teil, na, dass er Herr ist, dass er was bestimmt in meinem Leben. Das ist so unangenehm. Lass das zur Seite. Nein. Entweder ist er ganz dein Herr und Heiland oder ist er nicht. Und natürlich in dem Moment, nach der Stillzeit, haben wir ihm nicht Herr sein lassen, oder? Haben gesagt, naja, ich muss mich hier aufregen, dann mache ich weiter mit dem Herrn. Und der alte Mensch dann kommt hoch, die Gorilla kommt hoch und bestimmt, nee, du machst das. Statt dem Herrn seine Stimme zu hören und ihm uns leiden zu lassen. Und vielleicht, was wir gerade in der Stillzeit gelesen haben, was er unser Leben gesagt hast, auch dann anzuwenden. Sondern wir haben das zur Seite gelegt und wieder nach dem Fleisch gehandelt. Wir glauben nicht, dass der alte Mensch wieder wirklich tot ist, sondern wir denken, wir müssen das weiterfolgen, was er uns sagt. Und hier möchte ich eine kurze, nebenbei einen Punkt machen, dass mir wirklich viel hilft. Und zwar, wir müssen lernen, und das lernen wir von Gott, durch sein Wort, wann mein Fleisch redet, wann der alte Mensch redet und wann Jesus geredet hat. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend. Wir denken, oh, das war Jesus, muss ich das machen? Vielleicht steckt viel von mir dahinter. Das habe ich mir selber erwischt. Auch gute Sachen machen. Nicht immer alles ganz böse. Aber du merkst, der Ich kommt sehr schleichend und fast unbemerkbar vor. Und dann tun wir was. Und letztendlich war das für mich. Letztendlich war das Selbstgerechtigkeit. Letztendlich war das nach dem Fleisch handeln. Anlass für das Fleisch, sagt er in Kapitel 4 oder Kapitel 5. Der Ich kommt so schnell vor. Wie kann ich dann unterscheiden zwischen was mein Fleisch bestimmt und sagt und versucht mich anzupacken und wo Jesus redet? Es gibt verschiedene Mittel, die uns helfen, die Jesus verwendet. Wir würden denken, vorstellen, wir leben in einer Zeit mit Technologie, wo es einfach so untergeladen wird. Okay? Es kommt einfach runter, neue Version 4.0 und dann kriegst du das. Und, okay. Aber es wäre schön, wenn es einfach automatisch stattfindet. Aber wir merken, das ist nicht so. Und das heißt, wir haben Mittel, die Gott uns gegeben hat, dadurch wir seine Gnade und Jesus erfahren. Die erste, vielleicht die wichtigste, ist das Wort Gottes selber. Das Wort Gottes selber. Jesus spricht von Tatsachen. Jesus lebt in mir. Aber wie lebt er in mir? Er redet durch sein Wort. Vielleicht würde manche sagen, naja, aber ich brauche es nicht unbedingt. Jesus lebt in mir. Ich kann sagen, die Tatsache ist, es muss so sein, weil sonst würden wir nur diese Stelle haben, vielleicht Römer 6. Eigentlich bräuchte ich die Stelle gar nicht, weil es schon automatisch passiert. Sondern wir brauchen sein Wort, der uns korrigiert, durch welche Jesus uns anspricht, ermutigt, stärkt und leitet. Das Wort Gottes. Und wenn wir nicht in seinem Wort lesen, und zwar nicht nur lesen, damit wir es abhaken können. Jeder hat das irgendwann gemacht, ja? Hast gelesen, haben ein Ding gemacht, dann lebe ich weiter, okay? Sondern du liest in der Bibel, damit du Jesus sehen kannst. Du liest, damit du in deiner Beziehung mit ihm wachsen kannst. Nicht anders, als du Männer mit deiner Frau Zeit verbringst. Du machst das nicht nur, um das abzuhaken, du machst das, um deine Frau besser kennenzulernen. Und so ist Jesus mit dir. Er möchte, dass du ihn besser kennenlernst durch sein Wort. Wir haben den Geist Gottes, der in uns wohnt. Wir haben den Zugang zu ihm im Gebet, was wir auch von diesem Beispiel von David gehört haben. Paulus hat es auch so gelebt. Herr, was soll ich machen? Was ist der nächste Schritt? Und er lässt dann dem Herrn bestimmen. Sein Wort. Den Zugang zu ihm in Gebet, sein Geist, der in uns wohnt. Das eigentlich sehen wir ganz durch im Galaterbrief, zum Beispiel in Kapitel 5, spricht er von dem Geist. Schauen wir in Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Kapitel 5, Vers 16. Du bist neu in Christus, Jesus lebt in dir. Jetzt sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. Du hast den Geist in dir. Wandelt im Geist. Den Geist Gottes wohnt in dir und erleuchtet dein Herz, um Gottes Wort und Jesus selbst zu verstehen und kennenzulernen. Eigentlich andere Stellen auch, Kapitel 5, Vers 25 und Kapitel 4, Vers 6, der Heilige Geist spricht, aber Vater, in unserem Herzen hilft uns im Gebet. Du hast auch andere Geschwister, die uns helfen. Wenn wir versagen, andere Geschwister ermutigen uns. Und das ist wohl die Gemeinde so wichtig für uns als Geschwister, dass wir damit dadurch wachsen. Und ich möchte sagen, ich bin kein Fan von etwas nur sagen, weil ich das praktisch was sagen möchte. Sondern wenn du Epheserbrief 4 liest, du siehst, es ist genau wie Jesus in seinem Kinder lebt. Und wie er seine Kraft, sagen wir mal, wie er seine Kraft weitergibt, ist besser gesagt, ist durch seine Gemeinde. Deswegen sagt er in Epheser 4, Vers 11, er hat diesem Gaben gegeben, Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. In Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Jesus lebt in mir, dann ist sein Leib mir absolut notwendig, damit ich auch darin wachsen. Diese Mittel hat Gott gegeben, die uns helfen, dass wir mehr in Jesus wachsen. Es geht nicht um die Mittel selber, aber es geht um Jesus und dass wir in ihm wachsen. So, ich möchte dich fragen, wo spricht dein alter Mensch zu dir und bestimmt deinem Leben? Das ist so, ich sage, erst ein bisschen erschreckend, wenn man überlegt, wie der alte Mensch hochkommt. Es ist erschreckend. Du versuchst etwas Gutes für den Herrn zu tun und denkst, oh Mann, da steckt da was Schlechtes dahinter. Sollen wir aufhören, das Gute zu tun? Natürlich nicht. Aber wir sollten das in den Tod gehen lassen, was unsere Pläne war, unser Stolz, uns, dass wir profilieren, dass wir groß sind. Sagen, Herr Jesus, ich möchte dir dienen mit meinem Leben. Weil mein Leben geht schnell vorbei. Ich möchte, dass mein Leben nicht verschwindet wird, sondern ich möchte es für dich leben, voll und ganz. Und lass meinem Selbstsucht Dinge zur Seite, wo der Stolz hochkommt, wo ich selber bestimme und wir lassen Jesus dann bestimmen. Da ist die echte Freiheit. Das loszulassen und Jesus in der Hand zu geben. Dass er dann steuern darf. Das ist, wo der Knackpunkt ist. Auch für uns Christen. Dass er wirklich der Herrschaft über unser Leben hat. Und dass wir bereit sind, dass mein Ich stirbt. Täglich wieder neu. Und lass es so sein. Wie schaut das aus, wenn wir nach dem Fleisch handeln? So, praktische Beispiel. Einfach, ich habe ganz ehrlich in meinem Herzen hineingeschaut und überlegt, wie ich Erfahrungen habe mit meinem Gorilla, meinem alten Mensch und wie das auch mich geprägt hat. So, zum Beispiel, bist du schnell beleidigt? Bist du sofort aufgeregt mit etwas? Nimmst du Kritik ganz schlecht an? Wenn du von Gottes Wort hörst etwas, ziehst du dich zurück von Gott? Oder du denkst, oh, er wird mir was sagen? Oder kannst du mit offenen Händen, mit offenem Herz ihm sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein geschehe? Kannst du mit Paulus sagen, der Jesus auf dem Weg nach Damaskus gesehen hat, und sagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Oder sagst du, Herr, was wirst du, dass ich tue, solange es nicht das ist oder das ist, sondern ein Herz, das ihm gehört, um ihn zu verherrlichen, nicht dich zu verherrlichen. Hast du dich erwischt, etwas Gutes zu tun, aber du hoffst, dass anderen das bemerkt haben? Es ist Selbstgerechtigkeit. Wenn wir etwas tun, ich hoffe, dass alle merken, dass ich da war, dass wir es schön gemacht haben. Oder machen wir das tatsächlich für den Herrn? Ich möchte euch uns sagen, weil ich mich so anspreche, wenn du sagst, hey, da habe ich kein Problem, dann bist du genau derjenige, der das braucht. Ich brauche genau so viel diese Stelle, wie jeden hier. Bist du versucht zu denken, jemand ist ein schlechter Christ, weil er sich genauso benimmt wie du? Weil er lockerer ist? Weil er konservativer ist? Weil er anders ist? Ich meine nicht, dass es egal ist, wie wir leben. Das meine ich nicht. Sondern dieses Problem steckt in uns allen, dass wir sagen, wenn ich das mache, dann bin ich guter Christ. Wir sind alle vor Gott gleich. Aber der Wachstum, wie wir in Jesus, wie weit Jesus Raum in unserem Leben hat, da ist der Unterschied. Und dass Jesus Herr ist und dass er wirklich in mir leben darf und dass ich nicht selber im Weg stehe und sage, Jesus, dieser gehört dir, aber die andere nicht. Vielleicht gibt es jemand hier, wo du sagst, ich habe so ein Problem. Vielleicht ist es so, dass du nicht tatsächlich mit Jesus gekreuzigt wurdest. Du hast eine Form von Gottseligkeit. Du hast zwar gebetet, das zwar ein Bekenntnis, vielleicht bist du sogar, hast dich taufen lassen, aber du hast, wie Paulus Timotheus gesagt hat, du hast eine Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnest du. Das heißt, Jesus ist nicht Herr über dein Leben und du lässt ihm das nicht sein. Dann bleibst du erst außerhalb dieser Freiheit. Die Freiheit unter seiner Herrschaft. Und bleibst dann unter deiner eigenen Herrschaft. Und schließt ihm einfach an. Das ist nicht dieser christlichen Glauben. Es ist eine Beziehung neu in Christus. Und die Lösung ist einfach. Nehme die Worte Jesus selber, wo er sagte am Anfang seines Dienstes, tut Buße und glaube an dem Evangelium. Sterbe zu deinem eigenen Ich, deinem eigenen Leben, deine eigenen Träume, alles, was du machen willst. Du stirbst dazu und sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Du gestaltest mein Leben, ganz. Und nicht mich selber. So ein Glauben rettet. Und die Kraft hast du nicht nur zur Verfügung, sondern Jesus dann lebt in dir. Und Jesus wird gesehen in dir. Genau, wie Jesus haben will. Und es geht nicht um dich, um deinen Ruhm, deine Herrlichkeit, sondern um Jesus groß zu machen. Ich möchte mit uns beten.